Herzlich willkommen zum Krypto-Podcast, in welchem wir über wichtige Nachrichten aus der Kryptowelt berichten. Mein Name ist Fayas und ich interviewe immer freitags Leute aus der Industrie zum Thema Kryptos, Web3, NFTs, DeFi und mehr. Heute spreche ich mit Mauro Casellini, dem CEO und Head Europe von Bitcoin Swiss Liechtenstein. Er erklärt uns, wieso Bitcoin Swiss heute in einer noch stärkeren Position steht, obwohl wir im Bärenmarkt sind, und wieso er ein absoluter Optimist ist, wenn es um das Thema Krypto und Regulierung geht. Bevor wir aber loslegen, ganz wichtig, heute ist der Black Friday und von heute bis zum Cyber Monday über das Wochenende habe ich euch ein spannendes Angebot zusammengestellt. Daher unbedingt auf bluealpineresearch.com/black-friday bzw. den Link in der Podcast-Beschreibung beachten. Viel Spaß mit dem Interview. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute wieder mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Und zwar habe ich Mauro Casellini im Gespräch. Er ist der CEO und Head Europe von Bitcoin Swiss in Liechtenstein. Mauro, herzlich willkommen.
Hallo, Fias. Große Freude, mit dir heute zu sprechen.
Sehr cool. Schön haben wir die Zeit gefunden. Mauro, du bist kein Neuling in der Kryptoindustrie. Ich habe gesehen, du hast schon im April 2018 bei der Bank Frick gearbeitet, beziehungsweise hast ursprünglich deine Karriere traditionell im Banking begonnen. Du bist dann erst später in die Blockchain-Industrie gekommen. Und jetzt natürlich die Frage, wie kam es dazu? Was waren so die Situationen, in welchen du dich befunden hast, bevor du quasi deine Karriere in der Blockchain-Welt begonnen hast?
Genau, ja, ich bin traditionell im traditionellen Banking in der Schweizer Kantonalbank groß geworden, war da für den Private Banking Marktleiter Assistent. Danach wollte ich nach dem Studium was Agileres, Innovativeres machen und habe diese Bank Frick im Liechtenstein entdeckt. War eine kleine Bank, die sich eben neu erfinden wollte und sehr stark auf Fintech und Payment-Geschäftsmodelle gesetzt hat. Startete dort im 2013 und war eng involviert im Aufbau einer Payment-Lösung im Bereich des Kreditkarten-Acquirings. Also wenn man mit der Kreditkarte bei einem Merchant, bei einem Händler bezahlt, läuft das entsprechend darüber. Und so kam ich in diesen Fintech-Bereich rein. Habe da auch noch sehr spannende Kreditmodelle umgesetzt und da kamen plötzlich halt diese Krypto-Unternehmen so 2015, 16 vorbei. Dann haben wir das mal genauer analysiert, weil die bekamen nirgendwo ein Bankkonto. Und eben so sagen wir so, 2016, 17 haben wir angefangen, diesen Blockchain-Unternehmen ein Bankkonto zu ermöglichen bei der Bank Frick. Und der Bereich wurde dann immer spannender und spannender. Wir haben uns extrem tief in das Thema eingelesen, haben Experten dazu geholt und haben eigentlich gesehen, was für immense Opportunitäten das für eine Bank bietet, wenn man den Kryptohandel selbst direkt anbietet, die Verwahrung off-balance, also ausgesondert als Bank anbieten kann, was für einen immense Kundenschutz das bietet, gerade wenn man jetzt auf FTX schaut, bei einer Bank. Also wie bei Bank Frick oder auch bei uns als Bitcoin Swiss, ist das komplett off-balance. Wenn das Unternehmen Konkurs geht, sind die Assets sicher, die sind noch da und der Kunde hat Anspruch darauf. Und das zeigt das schon sehr früh. Und man sieht bis heute im Crypto-Space, bei den großen Playern ist das nicht der Fall. Und darum bin ich persönlich extremer Fan von der Kombination von Finanzmarktregulierung und Krypto, weil am Schluss schützt das uns alle, uns Investoren.
Wie macht dann, sagen wir im Falle von Bitcoin Swiss, wie trennt ihr diese Verwahrung? Du hast jetzt gesagt, es wird unabhängig von dem, ich sag mal, Firmenkonto bewahrt, was du richtig gesagt hast, was in der Zeit von FTX ein sehr guter Ansatz ist. Aber wie wird das technisch genau gelöst? Wird das mit einem zusätzlichen Provider gelöst oder wird das trotzdem von euch irgendwie gehandelt?
Also eben da muss ich ein bisschen ausholen, als Beispiel auch, was man jetzt von den Börsen sieht mit ihrem Proof of Reserves. Die zeigen dir einfach, ja, diese Kryptos sind da und sie bestätigen vielleicht auch noch, dass nicht gleich viel Liabilities auf der anderen Seite sind. Aber wenn eine große Börse Konkurs geht, ist das alles Insolvenzmasse. Wenn dann plötzlich doch mehr Schulden da sind, hat man ein Problem. Bei einem Provider in der Schweiz, aber auch im Liechtenstein, aufgrund der Regulierung ist es möglich, dass Kryptovermögenswerte ausgesondert verwahrt werden und dafür muss man es eigentlich immer vom Geschäftsvermögen trennen. Also sie dürfen als Beispiel, wenn man jetzt von Bitcoin spricht, nicht auf der gleichen Public Key liegen. Also ich habe meinen Nostro-Bestand, meinen eigenen Bestand auf einem Public Key oder auf mehreren Adressen, die benutze ich, um zu handeln für meine Kunden und unsere Kundenassets sind entsprechend immer ausgesondert auf privaten Adressen verwahrt. Und das bietet entsprechender Schutz. Und als Beispiel im Insolvenzfall hier im Liechtenstein wäre es dann wirklich so, dass dann ein Schnitt gemacht wird, wird angeschaut und da heißt es ganz klar, okay, die Kundenassets sind in diesen 10, 50, 100, 1000, 10.000 Adressen, die gehören diesen Personen, das hat man separat zugewiesen und diese eine Adresse ist der Bitcoin Swiss, die ist dann Insolvenzmasse, der Rest ist aber komplett ausgenommen und alle Kunden haben dann Anrecht, diese Assets ausgeliefert zu bekommen.
Gibt es denn in der Schweiz oder in Liechtenstein wie eine Art Standard oder Lizenz oder wie kann ich mich, sagen wir als Laie, bevor ich mein Geld bei euch zum Beispiel parkiere, wie kann ich sicher sein, dass das in eurem Fall jetzt, ich vertraue dir natürlich, du sagst mir, dass das gesondert oder separat aufbewahrt wird, aber gibt es da irgendwie ein Wording oder eine Art Zertifikat oder eine Art Aufbewahrungsmechanismus, welcher mir zeigt als Endkunde, ja, bei dieser Institution ist dein Geld sicher, weil es eben getrennt vom Geschäftsvermögen aufbewahrt wird? Mhm.
Also da muss man jetzt auch nochmal Schweiz und Liechtenstein trennen. Im Liechtenstein gibt es das DTVTG, das ist ein Gesetz, das es gibt und da kann man sich entsprechend als Tokenverwahrer registrieren lassen. Wenn man diese Registrierung hat, hat man hier schon mal ein gewisses Level von Sicherheit, dass man sieht, dass unter dieser Registrierung, es ist keine Lizenz, es ist nur eine Registrierung, dass man unter der Registrierung die Verwahrung macht. Aber natürlich kann man als Kunde auch nachfragen, zum Beispiel bei uns kann ein Kunde nachfragen. Wir können ihm auch das auf eine komplett eigene Adresse tun, wo keine Sammelverwahrung da ist, also dass er einen eigenen Public Key hat. Den kann man ihm dann bestätigen. Er sieht ja, dass er die Assets drauf sendet oder dass da die Bitcoin, die er kauft, drauf liegen. Und entsprechend kann er hier auf eine Trennung hinschauen. In der Schweiz ist es ähnlich, dass eigentlich da auch, wenn die Kryptos auf der Bilanz verwahrt werden, müssen die doppelt besichert sein, mit der Bankgarantie als Beispiel, aber man darf die gesetzlich gesehen auch aussondern, das ist so im Gesetz geregelt. Aber heute gibt es nicht irgendwie einen Standard, der hingeht und sagt, ja, über diesen Proof und was auch immer könnt ihr das anschauen, aber natürlich passiert bei all diesen Unternehmen, auch bei uns und bei anderen, ein Audit einmal im Jahr, wo man entsprechend das anschaut. Aber da sind gerade wir als Bitcoin Swiss im Moment dran, um hier eine Lösung zu etablieren, die eben genau da dem Kunde auch noch eine höhere Sicherheit gibt und die eben weit über das Proof of Reserves hinausgeht und nicht einfach sagt, ja, mit einem Merkle Tree, ja, bestätigt deine Kryptoassets sind irgendwo da und wir glauben, dass sie da sind, sondern dass wirklich eine Zuweisung da ist, dass der Kunde sieht, wo liegen die, wie liegen die, sind die in der Sammelverwahrung, sind die getrennt, aber das braucht auch noch ein bisschen Zeit, weil wir das eigentlich auch einfach richtig machen wollen. Und der große Vorteil ist, regulatorisch gesehen sind wir eigentlich dazu verpflichtet, das vom Geschäftsvermögen zu trennen. Und wenn wir das nicht machen würden, würden wir einfach uns komplett falsch verhalten. In anderen Ländern ist das eben teilweise sogar legal möglich, auch wenn es von der Geschäftstätigkeit absolut nicht legitim ist.
Hat euer Bestreben, das jetzt richtig aufzugleisen, erst nach der FTX-Krise angefangen oder war das eigentlich immer schon so ein bisschen auf der Roadmap ein Thema, also das ihr angeschaut habt?
Genau, also bei uns ist das schon seit Tag 1 ausgesondert, ist schon seit Tag 1 nicht Kundengelder, ist schon Tag 1 nicht Eigenbestand, ist seit Tag 1 ausgesondert, als komplett ausgesonderter Vermögenswert. Jetzt sind wir auf einen Punkt gekommen, wo man merkt, okay, der Markt verlangt hier eben irgendwie eine Bestätigung durch eine unabhängige dritte Partei, die da irgendwie eine Zertifizierung hinbekommt. Das hat schon jetzt mit dem FTX-Debakel konkret nochmals mehr angefangen. Es war davor bereits auf der Agenda, aber nur teilweise. Aber man muss nochmals sagen, eben die Regulatorik in der Schweiz und im Liechtenstein lässt eine Verwahrung auf der Bilanz eigentlich praktisch gar nicht zu. Und darum ist nur schon regulatorisch gesehen hier ein viel höheres Level an Sicherheit da, als was aktuell die Major Exchanges wie Coinbase und Co. anbieten, die ja auch immer wieder bestätigen. Coinbase hat letztes Jahr etwa 10-mal announced, hey, eure Vermögenswerte sind zwar da, aber die sind Insolvenzmasse. Wenn wir Konkurs gehen, sind die Insolvenzmasse. Das ist bei einem Provider in der Schweiz und in Liechtenstein einfach per se nicht der Fall, weil es regulatorisch gesehen gar nicht erlaubt ist, das so zu machen.
Das sind ja schon mal positive Sachen in angesichts der Krise, in welcher wir uns befinden. Interessant ist jetzt aber natürlich, dass die Anbieter in der Schweiz, und ich glaube auch deshalb weichen viele Zuhörer dann auf die Binances und die Coinbase und die Krakens aus, das Angebot der Kryptos, die zum Beispiel Bitcoin Swiss anbietet, ist ja im Vergleich da entsprechend kleiner. Ist genau. Der Grund, wieso das Angebot kleiner ist, schlussendlich auch dieser Regulierungsschritt oder dieser Sicherheitsschritt?
Ja und nein. Also das Thema ist sicher eben Provider in der Schweiz, in Liechtenstein und allgemein in Europa sind ein sehr hohe KYC, Know Your Customer und AML, Anti-Money Laundering Standards geknüpft. Also man muss sich sehr schnell auf Bankenniveau bewegen im Onboarding von Kunden und das macht das Ganze komplex, träge, langsam, aber auch sicher. Aber eben ich als Kunde, ich will mit drei Mausklicks, will ich Bitcoin und irgendwelche Hundetoken kaufen können und das funktioniert halt bei diesen größeren Provider, die sich irgendwo auf der Welt bewegen, einfacher als den sehr, schon heute sehr stark regulierten Providern in der Schweiz oder in Europa, die das einfach schwieriger machen. Das Zweite, das aber dazu kommt, ist, auch kapitalmarktrechtlich muss man extrem aufpassen, dass man nur Token handelt, die man auch handeln darf, unter der Registrierung oder Lizenz, die man hat. Und als Beispiel sogenannte Asset-Token, die FINMA als Asset-Token klassifiziert, sind entsprechend auch nicht über eine, ich sage nicht Banklizenz handelbar. Also sobald man in die Richtung Asset-Token geht, und das ist die Frage, welche Token sind Asset-Token, hat man da schnell mal ein Problem. Und da sind wir sehr gut aufgestellt, haben sehr gute Prüfmechanismen bei uns, sind sicher, dass wir da keine entsprechenden Token handeln. Aber darum ist unser Angebot auch nicht so gigantisch groß wie bei einer Binance und Co., weil die dieses Risiko vielleicht kleiner einschätzen oder einfach auch Token aufgrund von lokaler Regulierung anders beurteilen.
Absolut. Bevor wir jetzt noch zum Thema Regulierung springen, vielleicht noch ganz kurz nochmal zu dir. Du hast bei der Bank Frick dann so ein bisschen in den Blockchain-Space reingeschnuppert und bist dann später 2019 zu Bitcoin Swiss gewechselt. Was war die Motivation da? Wieso bist du bei Bitcoin Swiss in Liechtenstein schlussendlich gelandet?
Also ich würde sicher nicht nur von Hineinschnuppern sprechen, weil Bank Frick war unter anderem aufgrund von dem Offering, das ich federführend mit aufgebaut habe, die erste Bank in Europa, die ein Direktinvestment in Kryptowährungen erlaubt hat, die erste Bank in Europa, die die Verwahrung von Kryptoassets erlaubt hat, die erste Bank in Europa, die ohne regulierte Investmentfonds als Tokenausgabe ermöglicht hat, die Verwahrer ist für voll regulierte Produkte in Europa. Also das war alles andere als nur ein Reinschnuppern. Das war schon wirklich ein sehr, sehr, sehr Deep Dive. Und irgendwann wollte ich einfach nochmals mehr in die agile Welt der Blockchain rein. Und daher habe ich den Move von Bank Frick zu Bitcoin Swiss gemacht. Also einfach, Bank Frick ist eine Bank, die extrem innovativ ist, die extrem agil ist und die nach wie vor federführend im Blockchain-Banking ist weltweit. Aber ich wollte noch mehr zu Blockchain-Provider. Ich wollte zu dem, der Staking-Lösungen anbietet, der die selbst umsetzt, der die Infrastruktur dafür baut, um das den Kunden anbieten zu können, der eigene Verwahrlösungen hat und. Ich wollte einfach nochmals tiefer hineintauchen. Aber ganz klar zu sagen, also bei Bank Frick war das alles andere als nur ein Schnuppern. Das war schon sehr tief.
Ja, das kann ich definitiv bestätigen. Ich kenne einige größeren, eigentlich auch Fonds und Anbieter, die schlussendlich bereits 2017, 18 im Gespräch mit der Bank Frick waren und dann schlussendlich auch bei der Bank Frick die Dienstleistungen eingekauft haben. Wie ist es, also wenn ich jetzt von Bitcoin Swiss spreche, die Schweizer werden vielleicht den Gründer von Bitcoin Swiss kennen, Niklas Nikolaisen, ein sehr bekannter und ich sag mal eine medienpopuläre Person. Jetzt ist aber die Bitcoin Swiss AG in Liechtenstein eine separate Entität, die auch einen separaten Markt bedient. Kannst du uns kurz aufzeigen, inwiefern da der Unterschied oder wo da der Unterschied steht zwischen Bitcoin Swiss in der Schweiz und Bitcoin Swiss in Liechtenstein und was da die Ziele oder die Visionen entsprechend der Firmen sind?
Also die Bitcoin Swiss in der Schweiz ist ganz klar der Hauptsitz mit weit über 230 bis 250 Mitarbeitenden, die eigentlich auch alles im Hintergrund bauen und entwickeln und zur Verfügung stellen. Liechtenstein hat einen großen Vorteil im Vergleich zu der Schweiz, dass wir Mitglied im europäischen Wirtschaftsraum sind und daher Dienstleistungsfreiheit nach Europa haben. Wir können also Services im Finanzbereich und in anderen Bereichen nach ganz Europa anbieten. Jetzt haben wir aber noch die Herausforderung, dass Kryptowährungen bis heute europäisch noch nicht reguliert sind. Mit MiCA oder MiCAR, Markets in Crypto Assets Regulation, werden wir aber hier zeitnah nächstes Jahr ein Gesetz sehen in Europa, das das ermöglichen wird. Und entsprechend wird Liechtenstein das Gateway nach Europa sein, das uns die Möglichkeit geben wird, aktiv von jedem Land im europäischen Wirtschaftsraum die Kunden aktiv anzugehen, wenn wir unter diesem Gesetz reguliert sind. Stand heute gibt es das Gesetz noch nicht und Stand heute kann man aus Liechtenstein noch nicht aktiv Europa in diesem Bereich angehen. Und daher sind wir bis heute auch eigentlich noch in einer Lauerstellung im Liechtenstein und sind noch nicht aktiv. können das aber dann mit diesem Gesetz sein, wenn wir dann diese Lizenz haben. Daher war das wirklich eine Vorbereitung, um ready zu sein, wenn wir europäisch reguliert sein können und nach Europa gehen. Daher, ich mit meinem Team sind eigentlich heute immer noch sehr, sehr stark mit der Schweiz verknüpft. Wir helfen den Schweizern, wir arbeiten viel mit den Schweizern und wollen da was Gemeinsames, Großes bauen und dann über Liechtenstein Europa bedienen können.
Verstehe ich das richtig, dass wenn du sagst, unter dieser jetzigen Regulierung im EU-Rahmen dürft ihr nicht quasi aktiv den Markt bedienen, ist das dann, ich als deutscher Kunde darf zu euch kommen, wenn ich irgendwoher von euch gelesen habe oder sagen wir diesen Podcast gehört habe, aber ihr dürft nicht aktiv in Deutschland zum Beispiel Werbung machen für eure Dienste. Entspricht das etwa?
Genau, das ist eigentlich so korrekt, dass man eben, wir gehen den europäischen Markt nicht aktiv an, wir machen keine Werbung in Europa, weil einfach die Regulierung, die Lizenzthematik da noch nicht sauber geregelt ist. Wenn aber ein Kunde von sich aus natürlich ein Kunde bei uns in der Schweiz oder so eröffnen will, kann er das machen. Der Zugang ist da, aber ganz klar, das ist kein aktiver Zugang, das ist die sogenannte Reverse Solicitation. Wenn Kunden auf uns aufmerksam werden, dann dürfen wir dich natürlich onboarden. Und wenn man hier zum Beispiel auf die großen Player schaut, die meisten machen ja auch sehr zurückhaltend Werbung, vor allem in Europa, weil genau diese Regulierung noch nicht da ist, weil das ein Risiko ist, weil dann der lokale Regulator gegen sie vorgehen kann. Und darum ist da auch sehr viel einfach Mund-zu-Mund-Propaganda. Man kennt halt die großen Player und geht daher zu denen.
Und wie ist das mit Bitcoin Suisse im Vergleich zu der Schweiz bezüglich Dienstleistungen? Die Bitcoin Suisse in Liechtenstein offeriert die gleichen, also sagen wir zum Beispiel das Staking hast du angesprochen, das ist eines der auch Kernprodukte und spannenden Produkte von Bitcoin Suisse. Ist das etwas, was die Leute in Liechtenstein oder sagen wir dann später im EU-Raum dann auch genießen können oder seid ihr da bei den Dienstleistungen auch noch momentan ein bisschen eingeschränkt?
Also Stand heute onboarden wir keine Kunden im Liechtenstein, weil die Kunden, die auf uns aufmerksam werden, werden via Reverse Solicitation auf uns aufmerksam und die dürfen entsprechend ihr Konto in der Schweiz eröffnen. Wir sind aber von der Regulierung her, von der Registrierung, die wir haben her, in der Möglichkeit, die gleichen Services anzubieten und auch mit dieser Lizenz, die dann kommen wird, wird das der Fall sein. Das Ziel ist nicht das Ziel, dass wir hier eine losgelöste Entität haben, die was komplett Eigenes macht, sondern das Ziel ist es, das Gleiche in unterschiedlichen Märkten anzubieten und das wird mit dieser Lizenzierung, die dann kommen wird, auch möglich sein und entsprechend wird man danach eben in dem traditionellen, sage ich es mal, schon Offering, das wir haben von Brokerage, Custody und Staking, werden wir auch in Europa aktiv sein dürfen.
Du hast vorhin Mika angesprochen, eine sehr spannende Entwicklung im EU-Raum. Jetzt kenne ich aus der Schweiz, dass die Gesetzgebung zum Teil bis zu 5 Jahre, 6 Jahre gehen kann von Idee bis zur Umsetzung. Das Mika-Gesetz ist jetzt, glaube ich, mehr oder weniger im Endspurt, noch nicht komplett verabschiedet, aber wird bald verabschiedet. Und wie schnell wird das dann in der Praxis auftreten? Also ab wann wird dann das Ganze gelten? Und vor allem, wie stehst du zu der Mika Entwicklung? Denkst du, das ist etwas Positives für den Markt oder eher negativ?
Also spannend zu sehen ist bei Mika, und das ist auch offiziell von der EU-Kommission kommuniziert, hat man sich doch sehr stark an dieser Regulierung im Liechtenstein orientiert, in diesem TVTG-Gesetz, weil es sehr gute Mechanismen drin hat, hat natürlich das Ganze europäisch angepasst und auch in ein anderes Gesetz gepackt, weil es im Liechtenstein nicht über den Kapitalmarkt geregelt ist, sondern über das Zivilrecht, wird natürlich mit Mika kapitalmarktrechtlich geregelt sein. Weiter ist, ja, wie du gesagt hast, kommt das jetzt bald, das hätte eigentlich jetzt im Dezember verabschiedet werden sollen, ist jetzt bis auf etwa Februar verschoben. Ich bin gespannt, was der Einfluss vom FTX-Debakel darauf ist, ob es dann wirklich kommt oder ob es irgendwelche Gründe gibt, es nochmals härter anzupassen. Aber danach, sobald dieser Schritt erfolgt ist, muss jeder Provider, jeder sogenannte CASP, Crypto Asset Service Provider in Europa, muss unter diesem Gesetz innerhalb von 18 Monaten reguliert sein. Wenn jetzt aber ein Land die lokale Umsetzung, die eigentlich ziemlich direkt erfolgt, umsetzt und Provider lizenziert unter diesem Thema, dürfen diese das von diesem Passporting, von der Dienstleistungsfreiheit schon Gebrauch machen. Und da sind jetzt sehr viele Player vor der Startlinie warten, bis das kommt, bis sie dann diese Lizenz haben und dann gehen die Europa an, auch wenn zum Beispiel ein anderes Land das lokal noch nicht umgesetzt hat. Die Dienstleistungsfreiheit wird in ganz Europa entsprechend dann schon machbar sein. Und ich persönlich halte sehr viel vom Gesetz. Wie in jedem Gesetz gibt es gute und negative Sachen drin. Aber es muss eine Lizenzierung erfolgen. Es muss eine Dienstleistungsfreiheit in ganz Europa erfolgen, weil andernfalls kann Europa dieses Rennen wieder verlieren, hat hier aber immense Chancen, einer der relevantesten Märkte auf der Welt zu sein, mit den besten Playern auf der Welt. Und das ist extrem schade, wenn wir auch dieses Rennen, wie im Internet, in der Internet-Thematik, verlieren würden.
Jetzt habe ich ein Statement von dir gehört in einem Interview, das du gegeben hast, bei welchem du gesagt hast, das Crypto Valley für dich ist Schweiz und Liechtenstein. Wo stehen wir heute im Crypto Valley? Wo stehen wir vor allem im internationalen Vergleich und was ist die Vision, denkst du, beziehungsweise was fehlt in deinen Augen noch im Crypto Valley? Die Regulierung ist sicher ein Thema. Gibt es noch andere Themen, bei welchem du sagst, das Crypto Valley könnte da vielleicht nach Asien oder in die USA oder nach Australien schauen und etwas besser oder anders machen?
Was extrem beeindruckend am Crypto Valley ist, wirklich wie schnell das gewachsen ist, wie viele von diesen weltweit sehr, sehr aktiven großen Unternehmen sich in der Schweiz mit Minimum der Foundation und einem anderen Bereich angesiedelt haben, weil wir in der Schweiz einfach eine klare, gute Regulierung haben, einen Staat, dem man vertrauen kann, politische Stabilität haben. Und spannend ist eigentlich, die Schweiz selbst mit dem Föderalismus ist eigentlich auch nicht komplett, aber weitgehend dezentral organisiert. Wenn man auf die Schule schaut, jeder Kanton regelt das ganz anders, mit allen Vor- und Nachteilen. Aber die Schweiz per se ist eine dezentrale Infrastruktur, die in der Blockchain-Welt eigentlich auch ähnlich funktioniert. Und darum muss ich sagen, sehr positiv, viele Provider auch heute kommen immer noch in die Schweiz, also sagen, hier haben wir die Sicherheit, hier wissen wir, dass uns nichts passiert und dass nicht morgen ein Gesetz geändert wird, das uns dann die Arbeit von gestern kaputt macht und uns wegen dem, was wir gestern gemacht haben, in den Knast schickt, sondern dann gilt das Gesetz ab dem Zeitpunkt und dann muss man sich ab dann anders verhalten. Was vielleicht noch ein bisschen fehlt, ist auch wieder das Thema Regulierung, Niederlassungsbewilligungen. Da ist die Schweiz und Europa aber allgemein ein Problem, dass wenn irgendwie ein super duper Typ aus Südamerika hier in der Schweiz sich niederlassen will oder auch in Liechtenstein oder sogar auch in Deutschland, dass das halt nicht so einfach funktioniert, weil wir Gesetze haben, die das ganz klar regeln, dass man den Inländern oder eben den Europäern Vorrang geben muss. Und es gibt Lösungen, aber da ist sicher die sehr gute Regulierung auf einer Seite auch ein Problem auf der anderen Seite, die da die innovativen Fachleute verhindert. Aber in der dezentralen Welt der Blockchain gibt es da natürlich Lösungen von dezentraleren Arbeitsmodellen, von Contractor Agreements, also von Verträgen, die dann nur auf Auftragsbasis funktionieren, von externen Mitarbeitern, die dann über eine eigene Gesellschaft arbeiten. Es gibt also Lösungen, aber in dem Bereich ist es sicher nicht so einfach, um die Fachexperten einfach nach Europa oder in die Schweiz zu holen.
Da ist wahrscheinlich irgendwie eine Stadt wie Dubai wahrscheinlich um Welten voraus, die sehr begrüßend für Expats ist, aber natürlich da ist dann wieder die Regulierungsfrage eine ganz andere. Jetzt haben wir vorhin über MiCA gesprochen. Ich habe auch oft gelesen, dass die MiCA-Regulierung in der EU vielleicht sogar die Basis für eine Regulierung global werden könnte, also quasi das MiCA-Gesetz dann plötzlich global. Wie denkst du, stehen da die Chancen? Ist das realistisch? Jetzt vor allem auch nach der G20, wurde ja auch etwas Ähnliches diskutiert.
Das meine ich ein bisschen ein Wunschdenken vom europäischen Regulator. Die USA wird sich sehr unwahrscheinlich nach Europa orientieren, wird damit was Eigenes basteln, das vielleicht ähnlich ist, wird aber anders sein. Auch im traditionellen Kapitalmarkt haben wir zum Teil ganz unterschiedliche Regulierungen, was definitiv nicht nur gut ist oder auch nicht nur schlecht ist. Dass es inspirierend gilt, das glaube ich ganz klar. Aber dass wir hier eine weltweite Regulierung sehen werden, ist ein Wunschdenken, weil nur schon in der traditionellen Finanzwelt, die viel, viel größer und noch viel wichtiger ist, sehen wir das nicht. Und darum leider sehe ich das nicht so. Bin aber nur schon froh, wenn wir in Europa diese Regulierung haben und hier auch allen Teilnehmern im Markt Sicherheit geben, dass sie sich korrekt verhalten und nicht am Schluss irgendwie ein Problem haben, weil sie 5 deutsche Kunden onboarden, obwohl sie sich in ihrem lokalen Land korrekt verhalten. Mit MiCA haben wir eine europäische Regulierung, die das sicherstellt. Und im traditionellen Bereich sehen wir ja, wie gut das funktioniert. Als Beispiel mit Revolut. Die sind aktuell mittlerweile eine Bank. Vorher waren sie nur eine E-Money-Institution, aber die konnten ganz Europa aktiv angehen. Und das können sie jetzt immer noch. Und wenn Kryptoregulierung parallel kommt, kann man das mit Krypto auch. Also eine Coinbase, eine Kraken und Co., wenn die europäisch reguliert sind, dürfen die alle Europäer aktiv angehen, wenn sie sich korrekt verhalten. Und das ist einfach das Spannende und das Beeindruckende. Und das kann zu einer Crypto-Adoption führen. Und eben genau dann gehst du und ich zu einem legitimen, lizenzierten Provider und nicht irgendwie zu einer Offshore-Exchange, wo wir nicht wissen, sind die Assets wirklich da oder werden die an Dritte ausgeliehen.
Der Mauro Casellini, CEO von Bitcoin Swiss in Liechtenstein, ist sehr gespannt auf Regulierung und findet Bitcoin Swiss cool, natürlich auch wegen den unterschiedlichen Dienstleistungen und Produkten. Was interessiert dich als Privatperson am Kryptomarkt speziell? Also jetzt auch mit der ganzen Marktsituation, wenn du 3 bis 5 Jahre in die Zukunft schauen würdest, was findest du am spannendsten? Was packt dich immer noch, dass du sagst, ich möchte diese Industrie als Ganzes vorantreiben? Mhm.
Da sicher auch, dass ich selbst, wie ich aus dem Finanzbereich komme und mich der Bereich immer noch begeistert, ist für mich die ganze Welt der Decentralized Finance in Kombination mit Centralized Finance extrem spannend. Und ich freue mich darauf, gerade auch aufgrund der Ereignisse, die jetzt passiert sind, dass wir eine Welt sehen werden, die meiner Meinung nach dank guter Regulierung und Möglichkeiten zu doch weniger zentralen Intermediären führen wird, am richtigen Ort eine dezentrale Infrastruktur einsetzt, die einfach viel weniger Risiken ausgelagert ist, weil eben nicht ein zentraler Intermediär mit Geldern ungerechtfertigt umgehen kann, sondern die werden sauber verschoben, die werden sauber automatisch durch den Smart Contract transferiert und der Handel ist da und ist in Code geschrieben. Diese Kombination aus wenigen großen, seriösen, regulierten, zentralisierten Providern mit der dezentralen Finanzwelt, auf die freue ich mich. Und die begeistern mich, weil das kann immens viele Prozesse optimieren, die wir heute in der traditionellen Finanzwelt haben und einfach nicht angefasst werden können, weil sie einfach so träge und langsam sind, aber in ihrem Fundament so massiv, dass da eine neue Technologie kommen muss.
Du hörst dich an wie ein Optimist. Das ist natürlich in diesem Bärenmarkt etwas sehr Positives und Tolles zu hören. Jetzt sagen einige aber, das FTX-Debakel wird jetzt genau in die Gegenrichtung führen, dass DeFi und andere Themen jetzt überreguliert werden und dass wir vielleicht genau diese Vision, die du uns gerade vorgezeichnet hast, vielleicht gar nicht erst erleben werden. Was sagst du diesen Leuten oder verstehst du diese negative Perspektive?
Ich verstehe die negative Perspektive ganz klar, bin aber da mittlerweile immer positiver, weil ich einfach daran glaube, dass man jetzt, und das machen auch viele, die sehr professionell im Markt sind, einfach sehr klar aufzeigen müssen, wo eben genau die dezentrale Möglichkeiten Mehrwert bieten und wo nicht. Und wo wir einen zentralen, regulierten Player brauchen, der eben Compliance sicherstellt, der sicherstellt, dass die Gelder legitim sind, sauber sind, nicht aus krimineller Tätigkeit kommen, aber wo es die eben nicht braucht. Und da bin ich sehr positiv, dass wir da eine Bewegung sehen werden, die sehr stark reguliert wird, die sehr beschleunigt reguliert wird, die dadurch gewisse Innovationen ganz klar rausnimmt, aber langfristig hier eine gigantische Optimierung bringen wird. Und dieses negative Ereignis, gerade von FTX oder auch Terra Luna, zeigt auf, wir brauchen Regulierung, wir brauchen legitime Player und denen muss man auf die Finger schauen. Und das wird Tempo rausnehmen, das ist so. Aber langfristig wird das Tempo reinbringen, weil die großen legitimen Player wirklich reinkommen können.
Du hast mir vorhin im Gespräch gesagt, du schreibst gerade an einem Artikel bezüglich den Events von 2022, was ist passiert? Und da haben wir beide so kurz darüber geschmunzelt, dass eigentlich 2, 3 sehr große negative Events passiert sind. Und dann mussten wir kurz überlegen, was sind denn die positiven Sachen? Welche positiven Entwicklungen hat Krypto in 2022 deiner Meinung nach durchgemacht? Und wir werden natürlich den Artikel auch verlinken, sobald dieser live ist. Dann können die Leute natürlich da die In-Depth-These natürlich auch noch lesen.
Also für mich ganz klar eben der ETH2 Merge, da sind wir beide zu dem Thema auch gekommen, weil das ist einfach beeindruckend, das ist eigentlich ein Raumschiff oder eine Rakete, die auf dem Weg zum Mond oder Mars war und die man während dem Flug umgebaut hat auf ein neues Triebwerk. Das hat funktioniert. Natürlich gab es Verzögerungen, es gibt jetzt weitere Verzögerungen, aber es hat funktioniert. Die Proof of Stake, also das Umstellen von Proof of Work Mechanismus auf Proof of Stake hat funktioniert. Die Blocks passieren immer noch zuverlässig. Es werden weitere Rewards ausbezahlt. Die Transaktionen werden sauber verifiziert. Es gibt keine Fehler. Und das ist einfach beeindruckend. Da haben wir wirklich im Live-Betrieb das zweitgrößte Blockchain-Netzwerk, eben neben Bitcoin, Ethereum, hat man entsprechend abgedatet. Und die Möglichkeiten werden immens. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt, weil ich persönlich bin ein extrem großer Believer von Ethereum und die Kombination als Basistechnologie. Und die Kombination daraus mit Second Layer oder Sidechains. Und da bin ich einfach extrem positiv, weil ich glaube nicht, dass wir langfristig sehr viele First Layer Blockchains sehen werden, sondern eher auf einem Second Layer für bestimmte Use Cases hier Anwendungen finden werden, die sich dann immer wieder auf die Wahrheit, auf die Grundinfrastruktur, auf Ethereum beziehen werden. Und da bin ich extrem bullish.
Bei der Diskussion von Wechsel auf Proof of Work, auf Proof of Stake, wird natürlich immer das Argument gebracht, Proof of Work sei nicht nachhaltig, sei sehr Energie, also würde sehr viel Energie kosten, das wissen wir ja alle. Je nachdem, welche Statistiken man anschaut, sind es manchmal ein bisschen positivere Bilder und manchmal negativere Bilder. Wie stehst du zum Thema Mining oder spezifisch Bitcoin Mining und allgemein dem Proof of Work Konsensalgorithmus? Hat dieser noch eine Daseinsberechtigung, jetzt vor allem auch durch die positive Entwicklung, die wir bei Ethereum gesehen haben, auf technologischer Ebene?
Also auch da, ich bin technologisch sehr versiert, aber bin nicht der Superexperte. Aber wenn ich da mit den Experten spreche, die da reingehen, die sagen ganz klar, dass mit Abstand der sicherste Konsensusmechanismus immer noch der Proof-of-Work-Mechanismus von Bitcoin ist. Das ist sicher so. Es benutzt, wie du sagst, sehr viel Energie. Aber was zum Beispiel auch sehr spannend zu sehen ist, wie sehr häufig und immer mehr Mining mit erneuerbaren Technologien oder sogenannter Abfallenergie erzeugt wird. Und das ist eben spannend, wenn man an den Punkt kommt, wo der Proof-of-Work-Mechanismus von Bitcoin nahezu total nur noch von erneuerbaren Energien und eben sogenannter Abfallenergie benutzt wird. Also wenn man irgendwo Öl fördert, kommt dabei auch Methan oder Gas aus der Erde. Dieses wird heute einfach verbrannt und darum in den Filmen sieht man auch immer diese großen Flammen. Heute kann man da einen Mining-Rig ranhängen, einen Container gefüllt mit Bitcoin-Minern, lässt das ganze Gas benutzen, um Energie, um Wärme zu produzieren, um Strom zu produzieren. Und diesen Strom wird dann benutzt, um entsprechend diese Mining-Rigs zu betreiben. Also man kann Energie, die heute verbrannt wird und sinnlos verbrannt wird, kann man in Zukunft verwenden. Und das wird immer mehr den Anklang finden und vor allem wichtig zu sagen, es benutzt viel Energie, aber es muss rentabel sein, sonst würde es niemand machen. Wenn ich mehr für den Strom und die Hardware bezahle, um zu minen, als ich am Schluss Rewards bekomme, mache ich es nicht mehr. Und darum ist eigentlich aus wirtschaftlicher Perspektive das Bitcoin-Mining extrem nachhaltig, aber ganz klar, und das ist unbestritten, es benutzt viel Energie. Das ist sicher gerade im aktuellen Zeitrahmen sehr kritisch. Und da bin ich wirklich sehr positiv, dass wir da sowieso das Energieproblem über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte lösen werden und uns mit nachhaltiger Energie oder eben anderen Abfallenergieprodukten hier eine gute Lösung erarbeiten können.
Absolut. Die Statistiken haben ja gezeigt, ich glaube, bevor China das Bitcoin-Mining verboten hat, waren es sogar, glaube ich, 75% der Bitcoins, der gemeinten Bitcoins weltweit aus nachhaltiger Energie produzieren. Mhm. Das ist definitiv eine wichtige Statistik. Mauro, herzlichen Dank erstmal. Wenn die Leute mehr über dich und Bitcoin Swiss Liechtenstein erfahren möchten, wo sollen wir sie hinschicken?
Also unter anderem auf bitcoinswiss.com oder auch auf LinkedIn. Mauro Casellini findet man mich, kann sich sehr gerne mit mir vernetzen. Ich bin immer gerne für den Austausch vorhanden. Mir geht es sehr viel um Education. Ich unterrichte auch zum Beispiel an einer Fachhochschule in der Schweiz. Leute müssen das Thema verstehen, Leute müssen den Hype rausnehmen, müssen das Negative rausnehmen, sondern müssen verstehen, dass diese Technologie revolutionär ist. Und ich bin wirklich immer sehr gerne bereit, mich mit Leuten spannend auszutauschen.
Super, das hat mich sehr gefreut, Mauro. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit.
Alles Gute, danke vielmals. Tschüss.